Vatican News.
Die Radioakademie auf der Suche nach dem Angesicht Gottes. Das Turiner Grabtuch und das Schweißtuch von Manopello. Sie sollen offenbar das Antlitz Jesu zeigen. In dieser Radioakademie wollen wir diese Reliquien genauer betrachten. Paul Badde gilt als einer der wichtigsten Experten des Schleiers von Manopello, dem Schweißtuch Christi. Mario Galgano geht mit Badde wortwörtlich auf Tuchfühlung. Zunächst die Nachrichten des Tages.
Mit Stefan von Kempis. Zu seinem Namenstag am Dienstag hat Papst Franziskus 6000 Rosenkränze an junge Pilger aus dem Erzbistum Mailand verteilen lassen. Franziskus verband mit seinem Geschenk nach Angaben des Vatikans die Bitte um ein Gebet für ihn und für den besonderen Schutz Mariens. Der 23. April ist liturgischer Gedenktag des heiligen Georg, des Namenspatrons von Jorge Bergoglio. Franziskus hatte schon an Palmsonntag tausende Rosenkränze an Gottesdienstbesucher auf dem Petersplatz verschenkt. Russland-Ukraine. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill setzt große Hoffnungen in den neuen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj. Das künftige Staatsoberhaupt habe die historische Chance, die Menschen der Ukraine zu vereinen, so Kyrill laut Nachrichtenagentur Interfax. Der Moskauer Patriarch gratulierte Selenskyj zu seiner Wahl zum Präsidenten der Ukraine und äußerte die Hoffnung, dass die kanonische Kirche in seiner Amtszeit nicht länger verfolgt werde. Kyrill wörtlich: Die Menschen in der Ukraine setzen große Hoffnungen auf positive Veränderungen in sie. Sie haben die historische Chance, die Nation zu vereinigen und einen persönlichen Beitrag zur Lösung wirtschaftlicher und sozialer Probleme im Land zu leisten, sowie Wege zu finden, um die bestehenden Konflikte zu überwinden. Zypern. In der Hauptstadt Nikosia haben sich auf Einladung des orthodoxen Erzbischofs Chrysostomos die orthodoxen Patriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem getroffen. Zentrales Gesprächsthema bei den Beratungen der Leiter der vier in frühchristliche Zeit zurückreichenden autokephalen Kirchen war die kirchliche Lage in der Ukraine und wie damit umgegangen werden soll. Die vier Kirchen hatten auf die rund um den Jahreswechsel erfolgte Gründung der neuen, vom ökumenischen Patriarchat mit der Eigenständigkeit ausgestatteten orthodoxen Kirche der Ukraine zurückhaltend oder sogar ablehnend reagiert. Aus dem Abschlusskommuniqué des Treffens in Nikosia geht nun hervor, dass Erzbischof Chrysostomos II. Von Zypern eine Vermittlungsmission zur Wiederherstellung der orthodoxen kirchlichen Einheit unternimmt. Österreich. Kardinal Christoph Schönborn überlegt nach seiner voraussichtlich 2020 anstehenden Emeritierung als Erzbischof von Wien wieder zurück ins Kloster zu gehen. Das erklärte der 74-jährige Schönborn in einem Interview mit der Tageszeitung Die Presse. Er habe ja eine Absteige im Dominikanerkloster Retz, verbringe schon jetzt öfters die Montage dort und wolle das in seiner Pension, Bischöfe reichen mit 75 ihren Rücktritt ein, noch häufiger tun. In Wien plane er sich im Umfeld des Dominikanerklosters niederzulassen, denn ich bleibe ja beides, Bischof und Dominikaner, so Kardinal Schönborn wörtlich.
Soweit die Meldungen. Das kostbarste Christusbild, der Volto Santo von Manopello, zieht heute Tausende von Pilgern und Besuchern aus der ganzen Welt an. Was sieht man eigentlich auf dem Schweißtuch von Manopello?
Es ist natürlich, Sie erkennen ihn sofort, es sieht aus, wissen Sie, jedes Wegkreuz in der Schweiz in Deutschland zeigt ihn ja. Sie kennen kein einziges Wegkreuz, wo er Kraushaar hat, wo eine Schale links oder rechts hat. Alle wissen, er hat eine Mittelschale. Aber kommt alles von diesem Bild her. Also, er ist bei uns bekannt. Nur hier sehen wir das Urbild. Aber was wir noch sehen, wir sehen, der Mensch erlebt. Man sieht Stellen von Wunden, alle Wunden sind verheilt. Aber das ist der größte Unterschied zum Bild in Turin. In Turin ist ganz klar ein toter Mensch. Der ist verletzt und tot, wie es gar nicht mehr geht. Wissen Sie, die Seitenwunden, man kann die Seitenwunden in Turin sehen, mit dem riesen Lanzenstich, aus dem Blut und Wasser geflossen. Man kann sehen auf dem Tuch, weil das zeigt hier Vorder- und Rückseite, dass das Blut und Wasser in seinen Rücken geflossen ist. Also, es ist überhaupt keine Frage, dass der Mann tot ist. Und das so zeigt, das ganze Gesicht ist sehr majestätisch, aber es ist ein toten, schwer verletzten Mann. Und hier sehen wir den gleichen Menschen, das ist überhaupt keine Frage, es ist der gleiche Mann, man kann diese Bilder übereinander legen, es ist überhaupt keine Frage, dass die Maße sich gleichen, aber wir sehen, er lebt.
Das heißt, wir haben die zwei Momente, nicht?
Ja, wir haben die zwei
Tod
Momente, ja.
Und Auferstehung.
Wir haben die zwei Momente, ja. Und dazu gibt es eigentlich die Bruno Forte, den Erzbischof von Chietis. Und er hat vor Jahren schon gesagt, dieses Bild in Manopello, das hat er sehr schön, ich habe nur die deutsche Übersetzung im Koffer, die ist fast noch poetischer als die italienische Original. Er sagte, dieses Bild vereint, in Manopello vereint, Leid und Licht so dicht in sich vereint, wie es nur die Liebe kann. Ich wiederhole noch einmal. Es vereint dieses Bild in Manopello, das Antlitz Christi, vereint Leid und Licht so dicht in sich vereint, wie es nur die Liebe kann. Das ist das eine. Aber das, nur er sagt, das war mit moralischer Gewissheit, ist dieses Bild stammt aus dem Grab Christi. Und dann muss ich Ihnen eine Geschichte, nicht eine Geschichte erzählen. Sie haben eben gefragt, wie es dazu kam. Und es hat viele Wege, wie ich zu der Geschichte kam. In Jerusalem, ich hatte ganz kurz vor dem Damaskus-Tor gewohnt. Das war in den Zeiten der Intifada. Das heißt, also in 2002. Das heißt, die Stadt war fast leer und ich konnte, und die Grabeskirche war fast leer. Wo man heute kommt, noch reinkommt, jeden Morgen hatte ich das große Privileg, also in 10 Minuten war ich da, es war weniger als ein Rosenkranz, der Weg von mir zu Hause bis zur Grabeskirche. Und da wurde jeden, in dem leeren Grab, das war damals leer, wo kaum jemand da war, wurde jeden, obwohl ich dann oft morgens in der Grabeskirche war, im Grab, wurde jeden Morgen wird dann das gleiche Evangelium verkündet. Also wir wechseln jeden Tag das Evangelium. Da wird jeden Morgen das immer das gleiche Evangelium verkündet, was folgendermaßen geht. Wenn ich es Ihnen kurz erzählen muss, also Sie alle kennen es auswendig. Früh am Morgen, als es noch dunkel war, lief Maria Magdalena zum Grab. Das muss man eins sagen, das ist eigentlich ein ungeheuer präziser Begriff. Also allein früh morgens, als es noch dunkel war, das gibt es, ich kenne es nur aus Jerusalem, das gibt einen Moment, wo es gerade über dem Ölberg einen winzigen Streifen Licht gibt, ein helles Licht gibt. Der Rest ist absolut dunkel. Da kann man sehen, es ist ganz dunkel, aber man sieht, es ist früh morgens. Da läuft sie zum Grab. Und dann sieht man, sagt sie, sie sieht, der Stein war zurückgerollt. Und sie sagt dann nicht, der Herr ist auferstanden. Sie war sehr erschrocken und lief zurück vom Grab zum Zion, also zum Cenacolo, wo sich die ganzen Jünger versammelt hatten. Der Weg vom Cenacolo runter zum Grab ist eine Viertelstunde und zurück ist auch eine Viertelstunde, also eine halbe Stunde etwa. Und dann, also, lief Petrus und Johannes liefen zum Grab. Dann heißt es, der eine Jünger war schneller, Johannes wohl, und er kam zum Grab und er beugte sich vor. Das heißt, das Grab war klein, der Eingang war klein und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Das ist eine Sache, das ist ganz wichtig. Also wir haben angehört, das Evangelium fängt an mit früh am Morgen, da es so dunkel war. Eine halbe Stunde später, die Sonne geht sehr schnell auf. Und dann ist es auf und das Grab weist nach Osten. Also die Sonne ging auf und plötzlich schien die Sonnenstrahlen schienen auf den Eingang. Und dann war es so, und dann schien der Osten. Dann heißt es, und dann kam er, sah Leinenbinden liegen. Nur die Grabkammer hat sich nicht verändert, die Struktur ist gleich geblieben. Man könnte eine kleine Kammer, dahinter ist noch eine Kammer und dann ist auf der rechten Seite eine Bank und ja eine Bank und das war ein sogenanntes Todgrab, da wurde Jesus draufgelegt. Und er sah also die Leinenbinden liegen und abseits davon das Sudarion, das auf seinem Gesicht gelegen hat. Aber in dieser Struktur des Grabes ist ein Abseits von den Tüchern, von den Leinenbinden, das wird das Turiner Grab, das kann nicht nur das Turiner Grab so gewesen sein. Abseits davon gibt es eine einzige Möglichkeit. Es gibt kein anderes Abseits in diesem Raum. Es muss auf dem Boden gelegen haben. Und der Boden ist auch die einzige Stelle, wo dann die ersten Sonnenstrahlen, wo die hinkamen. Und dann lag man auf dem Boden, dann sah man, und dann gingen die rein und dann heißt es, ging auch Johannes hinein und er sah und er glaubte. Aber wissen Sie, wenn er nicht da lag, wenn der Jesus nicht da lag, dann gab es nichts zu sehen und zu glauben. Der muss, dass hier Sudarium überhaupt erwähnt wird, dass die Tücher, das ist im wichtigsten Bericht der Weltgeschichte, dass da Tücher erwähnt werden. Das werden wir heute sehen, welche Bedeutung das hat. Und das Abseits des Sudarium, das heißt, es muss auf dem Boden gelegen haben, dann wurde es von der Sonne erfasst. Dann ist es dieses, ich kann es hier jetzt im Radio nicht zeigen, dieses Tuch ist aus Muschelseite, das ist die Byssus, das ist das Gold der Meere und das ist lichtaktiv. Das heißt, wenn die ersten Sonnenstrahlen drauf fallen, das glitzert dann. Dann wird es so gewesen sein, dann wird es aufgehoben haben und wird es gegen das Licht, also in die Sonne gehalten haben und nicht ins Grab hinein. Und dann sah er, dass das für heute sehen. Und dann, da kann man alles sehen, er sah und glaubte, ist ohne dieses Tuch, es war überhaupt keinen Sinn. Der Satz ist vollkommen sinnlos im Evangelium, wenn es nicht dieses Tuch dazwischen ist. Und da sehen wir alles, das ist das, mit diesem Tuch können wir heute noch genauso sehen und glauben wie die Apostel.
Das Grabtuch von Turin und der Schleier von Manopello gehören nicht nur zu den außergewöhnlichsten Gegenständen im Grenzbereich der Physik, sondern erbringen durch die Entsprechungen der beiden Antlitze auch den Beweis, dass diese Abbildungen ein und dieselbe Person darstellen. Der Schleier mit dem Angesicht des Herrn. Wir folgen einer Spurensuche in der Bibel. Aus dem Evangelium nach Johannes. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein und nimmt die liegenden Leinentücher wahr und das Schweißtuch, das auf seinem Kopf gewesen war. Dieses lag nicht zusammen mit den Tüchern, sondern blieb gesondert, einhüllend an einer Stelle.
Also wir gehen sozusagen wie zu diesem Moment zurück. Ja, so ist wir befinden es. Uns sozusagen, wie genau. Sind die Johannes sozusagen. Ja.
So ist es ja.
Seine Stellvertreter. Ja. Das Turiner Grabtuch wurde ja auch wissenschaftlich erforscht und so weiter. Da gibt es ja die umstrittensten Ergebnisse und so weiter. Wie ist es mit Manopello? Ja. Wurde das auch wissenschaftlich
Ja, also zwei Dinge. Also einmal nach dem das Turin, das gab, das wurde fotografiert. Ich habe gesagt, 18 Secondo Pia, 1898, das erste Foto. Da wurde erkannt, dass ein Negativabdruck. Was geschah dann? Ich kann es Ihnen sagen, gar nichts. Da wurde es verschlossen, war 30 Jahre weg, bis 1933. Da wurde es zum zweiten Mal fotografiert. Also nach dieser großen Entdeckung, dass sowas ganz eigenartig sich abbildet, geschah über 30 Jahre lang gar nichts. Genau 35 Jahre lang gar nichts. Und jetzt, muss ich sagen, dieses Turino, dieses Sudarion, das ist im Grunde entdeckt worden von einem Kapuzinerpater im Jahr 78 Jahre, also vor 40 Jahren. Seitdem ist wahnsinnig viel geschehen. Und im Grunde, seit der Papst da war, Benedikt, das war am 1. September 2005, was bis heute geschehen ist, ist wahnsinnig viel. Was aber schon ganz und gar klar ist, das ist überhaupt keine Frage, ich war dabei, auch da gibt es da und dagegen Stimmen, es gibt ganze Bücher dagegen, es ist verrückt, welche Widerstände das hervorruft. Aber was ist ganz klar ist, dieses Bild enthält überhaupt keine einzige, geringste Farbspur. Es ist ein Bild ohne Farbe. Es ist ein Bild ohne Blut, ohne Farbe. Es ist genauso wie das die berühmte Tillmann-Guadalupe, das Gesicht der Mutter Gottes. Das ist so, es hat keine Farbe. Es ist wie die Farbe von, wie das sein, gewissen Schmetterlingfarben. Da haben wir auch keine Farben. Die schillern irgendwie in der Sonne. Gibt es verschiedene. Dieses Bild hat keine Farbe und kein Blut. Das ist überhaupt keine Frage. Und es wurde sehr viel schon untersucht, sehr viel untersucht. Aber alle waren non-invasiv. Also es wurde nicht rausgenommen. Der große Widerstand heißt dann, es muss rausgenommen werden. Die Kapuziner sagen, Moment, wir haben Zeit. Wenn wir sehen, wissen Sie, als ich hinkam nach Rom 2002, da war auf Petersplatz, da waren noch die Fotografen standen noch da, mit ihren alten großen Kästen, die haben Fotos angeboten. Wenn Sie heute sehen, wenn die alle kommen mit ihren Smartphones, alles wird fotografiert, die ganze Welt ist voller Smartphones, aber wie sich das entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, wie sich die Welt verändert hat, seit einem Smartphone vor 10 Jahren, das ist unfassbar. Und darum, also die Entwicklung, es geht so rasend schnell. Also es gibt Gegner, die sagen, es muss aus dem Glas raus, sonst können wir gar nichts sagen. Ich sage, Moment, das kommt zur ersten Zeit kommt es aus dem Glas raus, nur vorher ist schon so viel geschehen, die Entwicklung ist so viel weiter. Und darum, die lassen sich Zeit. Aber nur aber das Wichtigste ist, es ist ein Bild, es hat keine Farbe, egal was andere behaupten. Es gibt viele sagen, es sind Gemälde, das ist einfach nicht wahr. Das sind einfach pure, es gibt ein ganz dickes Buch, ist dagegen erschienen vor 2 oder 3 Jahren, mit Expertenstimmen dagegen, von denen wir über die Hälfte hat Manopello nie gesehen.
Die eigentliche Bedeutung des Volto Santo drang jedoch erst wieder ins Bewusstsein, als der Jesuit Heinrich Pfeiffer, Professor für christliche Kunstgeschichte an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, im Herbst 1986 nach Manopello kam, um sich persönlich zu den verschiedenen Aussagen über den Schleier ein Bild zu machen. Dabei sagte er beim ersten Anblick des Volto Santo ganz spontan: Das ist die verschollene Veronika von St. Peter in Rom.
Also wirkt das auch so, also hat das diesen Widerstand, weil es ja eigentlich dann den Glauben wie beweist? Das sind ja eigentlich Beweisstücke.
Es ist was dran, wissen Sie, dass Sie haben recht, aber Sie sahen und glauben, das ist der Kernsatz, das ist was anderes. Das ist, wir sehen, wir können da, vor dem Bild, da können wir sehen, Sie haben es eben richtig gesagt, aber dieses Bild führt uns in die erste Stunde und da können wir mit den Aposteln sehen und glauben. Es wird nachher sehr schön gesagt, wenn nicht sehen, doch glaubt und so weiter. Aber hier ist im Moment vorher andere, wo wir sehen können und glauben. Das ist eine, aber wissen Sie, das ist, der Widerstand darf keinen wundern. Es gab im ersten Jahrtausend, anhand des gleichen Bildes gab es diese riesen Bilderstreitigkeiten. Es hat Bilderstreitigkeiten, das heißt, das werden sie streiten. Es waren Kriege, waren es hat Tausende von Opfern gekostet. Es hat so irre viele Ikonen und verbrannt, zerstört, aber auch viele Menschen. Es waren riesige Kriege. In diesem Verlauf ist dieses Bild gerettet worden von, aus dem Osten nach Rom. Also nur, dass Gott Mensch geworden ist, das ist eine ungeheure Provokation für ganz viele. Das ist die größte Provokation für den Teufel, das, daran zu glauben.
Und für die Deutschen? Also, oder aus dem deutschen Sprachnamen? Was hat Manopello jetzt? Das haben wir ein bisschen Erfahrung, nicht? Ja. Was Deutsche, wie reagieren die eigentlich auch darauf?
Also, es gibt, in Köln sagen wir Sonne und solches. Also, aber nur, ich muss dazu sagen, also die Deutschen, die haben den letzten großen Bildersturm nicht verbrochen. Also bis in der Reformation und dann noch ein bisschen dieses Jahrhundert, bis Kandinsky in München. Also es war diese große, die Bildersturm. Aber jetzt aber nur, das Bild kommt noch zurück mit den Deutschen. Also ich bin ja ein Deutscher. Pater Pfeiffer ist ein Deutscher, der ist nicht eine Schwester Blandina Schlömer und da bis hin, die ist auch mitentdeckt, der ist ein Deutscher. Und dann der Papst, Benedikt war ein Deutscher, jetzt Müller ist ein Deutscher. Also es gibt, die Deutschen sind also, auf irgendeinem Gottes geheimnisvollen Ratschluss hat er auch die Deutschen, der hat die Deutschen nicht vergessen und nicht verlassen, ja. Und da wird schon rauskommen, ja.
Okay, noch, wir gehen jetzt eben zum Schluss noch. Bitte? Persönliche Wünsche auch verbunden mit dem Antlitz Gottes. Wünsche, die Sie auch vielleicht der Hörerinnen und Hörer mitgeben wollen. Ja. Etwas, das hat Ihnen auch Manopello, das Turiner Grabtuch, hat Ihnen das mitgegeben, das würden Sie gerne mit uns allen teilen.
Ja. Ja, eine Sache, die also ist mir zur Gewissheit geworden, wissen Sie, wir können, ich bin der letzte, der fünfte Sohn meiner Eltern, alle anderen sind tot, ich habe nur einen Bruder erlebt, alle anderen sind tot, alle, meine Eltern sind tot, meine Brüder sind tot, so und so viele sind tot. Aber was ich sage, wir wissen nicht, was uns erwartet. Also auch die Christen, wir können nicht sagen, dass wir irgendwie, das sieht so und so aus, also das Fegefeuer ist 120 Grad oder 130 Grad oder wir immer wissen die nicht, welche Blumen es im Paradies gibt, gar nichts wissen davon. Aber wir wissen nicht, was uns erwartet, aber wir wissen, wer uns erwartet, das ist er. Das ist das Gleiche, was Johannes morgen sagt am See Genezareth, es ist er. Er ist es.
Das war Paul Badde. Sein Buch trägt den Titel Von Angesicht zu Angesicht, das Antlitz Gottes in Manopello. Die gesamte Reihe zu dieser Sendereihe können Sie bei uns als CD bestellen unter cd@vaticannews.de. Wir bitten um eine Spende für die Unkosten. Sie hörten eine Sendung von Vatican News. Laudetur Jesus Christus.